Wir hören Galater 3, Vers 5 bis 14. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Herr, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du uns nun unsere Herzen öffnest. Amen. Der Apostel Paulus verteidigt ja im Galaterbrief das wahre Evangelium Gottes. Der Weg zum Heil Gottes ist allein der Glaube an seinen Sohn Jesus Christus. Dieses wahre Evangelium Gottes wurde und wird angegriffen seit der Zeit der Apostel. Es wird ihm widersprochen, es wird geleugnet, es wird verfälscht und vermischt. Was macht jetzt das Evangelium aus und warum wird es so angegriffen? Das Evangelium Gottes ist ja nicht nur eine Lehre, die wie die Ideologien der Menschen die Deutungshoheit über die Realität beansprucht und eine absolute Zustimmung einfordert. Das Evangelium Gottes ist auch keine Religion, die von ihren Anhängern verlangt, dass sie bestimmte Vorschriften einhalten müssen und Rituale ausführen, die ihnen dann das Heil vermitteln sollen. Sondern das Evangelium Gottes ist eine Kraft. Es ist die Kraft des lebendigen Gottes, die neue Menschen schafft. Das, was die Menschen vergeblich versuchen mit ihren Religionen und ihren Ideologien. Und so sagt Paulus in Vers 5, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Also Gott hat durch den Heiligen Geist Kräfte in uns wirken lassen, als wir gläubig wurden. Der ewige, der lebendige Gott hat an uns gehandelt. Er hat Wunder an uns getan und in uns getan und tut sie immer noch. Das ist eine Kraft. Welche Wunder sehen wir da? Wir haben uns aus der Gottesferne zu Jesus bekehrt. Wir erleben die Freude, dass wir errettet sind und ewiges Leben haben. Wir haben Befreiung von Sünden, von Süchten erfahren. Und wir erleben Gebetserhörung, Gottes übernatürliches Eingreifen in der Not. Und wir stellen fest, dass Gott unseren natürlichen Charakter fortwährend verändert. Also, Gott ist durch den Heiligen Geist in unserem Leben übernatürlich am Werk. Haben wir das selber geschafft? Haben wir das irgendwie selber bewirkt durch fromme Werke, indem wir religiöse Vorschriften und Gesetze einhalten? Nein, Gott tut es allein durch die Verkündigung vom Glauben. Und dafür ist es nötig, dass wir auf sein Wort hören und es ernst nehmen. Und nur daraus entsteht der Glaube. Siehe Vers 2 im gleichen Kapitel. Und so fragt Paulus, meint ihr wirklich, dass ihr Gottes Wirken selber bewirken könnt durch eure Werke? dass ihr Gott mit eurer Frömmigkeit dazu bewegen könnt, dass er etwas Übernatürliches in eurem Leben tut. Das ist im Grunde ein magisches Denken. Und deshalb fragt ja Paulus in Vers 1, in Kapitel 3, wer hat euch verzaubert, dass ihr so von der Wahrheit abgewichen seid? Also genau das ist eigentlich das Wesen der Magie. Man muss ein bestimmtes Ritual ausführen, man muss es genau ausführen und dann passiert irgendwas Übernatürliches. Man muss das nicht glauben. Das ist nicht notwendig. Man muss es nur machen und dann funktioniert das. Aber Gottes Handeln ist genau das Gegenteil von der Magie. Gott wirkt nur durch den Glauben und als Antwort auf den Glauben. Gott funktioniert nicht auf Befehl von Menschen. Er handelt immer souverän und dafür erwartet er von uns den Glauben. Und darum zielt der Angriff Satans auf das Evangelium immer genau auf diesen Punkt, nämlich unseren Glauben an Gott und sein Wort zu zerstören. Denn wenn der Glaube weg ist, ist die Kraft weg. Und dann bleibt eine kraftlose Lehre übrig, oder eine nutzlose Religion. Und das ist eine geistliche Gefahr, es betrifft uns alle. Denn wenn wir ein falsches Evangelium haben, wird der Glaube zerstört. Und daraus resultiert auch eine falsche Lebenspraxis. Damals in den Gemeinden in Galatien war das Evangelium der Beschneidung. Man sagte ja zu Christus, aber du brauchst noch was dazu. Gnade und Glauben an Christus, ja, aber du musst noch was dazu tun. Und ist auch eine Gefahr für uns. Wir alle neigen in gewisser Weise dazu. Und darum ist es jetzt entscheidend, dass wir das verstehen. Der Glaube ist Gottes einziges Heils- und Erlösungsprinzip. Und zwar schon von Anfang an der Bibel, schon seit dem Sündenfall. Die Gerechtigkeit aus Glauben, die gibt es nicht erst im Neuen Testament. Nein, sondern schon im Alten Testament. Und jetzt bringt Paulus den Schriftbeweis dafür mit Abraham. Vers 6 und 7. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Also Abraham musste glauben, um Gottes Gerechtigkeit zu erlangen. So, damit wir jetzt Glaube richtig verstehen. Glaube ist nicht nur irgendwas theoretisch zu wissen und zu bejahen. Also Gott setzt nicht uns eine Lehre vor wie so ein Parteiprogramm und das musst du jetzt bejahen und gut finden und unterstützen. Sondern Glauben heißt, Gottes Wort zu vertrauen, ihm zu gehorchen und das Leben danach auszurichten. Das ist mein Glauben nach der Bibel, sehen wir an Abraham. Und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt hier. Denn schon im Alten Testament wurden Menschen nur durch den Glauben gerechtfertigt. Also diese Vorstellung, ja, Altes Testament, das ist Gesetz, Gerechtigkeit aus dem Gesetz und Neues Testament ist Gnade. Also Glaube, das ist falsch. Israel wurde durch Gesetz gerechtfertigt und die Gemeinde durch Glauben. Das ist falsch. Bitte streicht diese falsche Theologie ein für alle Mal aus eurem Kopf. Denn Römer 3, Vers 19 sagt, kein Mensch wird jemals durch Gesetz gerecht vor Gott. Auch nicht der fromme Jude, der das Gesetz vollständig hält. Das ist der Schriftbeweis dafür. Abraham ist der Vater aller Glaubenden. So, und wie wurde nun Abraham gerecht? Gott verhieß ihm etwas und Abraham glaubte und gehorchte. Er ging aus seiner Heimat weg, wohnte in einem fremden Land. Er bekam dann einen Sohn in hohem Alter, den Gott ihm verheißen hatte. Dafür erklärt ihn Gott für gerecht. Das ist Römer 3. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diese Gerechtigkeit aus Glauben hatte Abraham schon lange vor dem Gesetzesbund am Sinai. Und es gilt für uns genauso, ja, als Nichtjuden, dass wir als Glaubende Abrahams Kinder sind. Das Gesetz vom Sinai hat jetzt die Gerechtigkeit aus Glauben nicht ungültig gemacht. Ja, steht im nächsten Abschnitt, Vers 17. Gott hat sich das am Sinai nicht irgendwie anders überlegt. Also warum jetzt Gott das Gesetz am Sinai gab und was jetzt seine Rolle war, das kommt später, ist nicht unser Thema heute. Aber darum gilt, die Rechtfertigung aus Glauben gilt genauso auch für Juden, schon im Alten Testament. Und in Bezug auf Nichtjuden sagt jetzt Paulus in Vers 8, da nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Also das heißt, das Evangelium wurde schon Abraham im Blick auf uns, ja, die Nationen, verkündigt. Und Gott sagt Abraham, in dir, das heißt in deinem Nachkommen Christus, da werden mal alle Völker gesegnet werden. Also der Segen Abraham gilt nicht nur Israel, ja, also im Sinne der leiblichen Nachkommen Abrahams. Gott hatte bei Abrahams Segen schon alle Menschen im Blick, dass sie mal durch Glauben vor Gott gerecht werden sollten. Vers 9. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gerecht, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. So, damit ist der Schriftbeweis vollständig. Gottes erste und einzige Absicht war, den Menschen allein aus Glauben zu rechtfertigen. Gilt schon im Alten Testament. Wie gesagt, der Sinai-Bund, der hat das nicht geändert oder aufgehoben. Gottes Segen, in welcher Form auch immer, erhalten wir nur aus Glauben. Ja, Abraham ist der Kronzeuge dafür. Er wurde allein aus Glauben gerechtfertigt. Allein aus Glauben erhielt er Gottes Segen. Also Gott benutzt, um zu segnen, dieses Prinzip der Gnade von Anfang an. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum und wozu sollten sich damals die Heidenchristen denn noch beschneiden lassen? Vers 10. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Also damals gab es und gibt es auch heute noch an Jesus Gläubige, die wollen trotzdem gerne das Gesetz vom Sinai halten. Aber dabei bedenken sie leider nicht, dass sie sich auch unter einen Fluch begeben. Warum denn? Nun, wir wissen, ein Gesetz ist nur dann wirksam, wenn es auch für die Übertretung Strafe vorsieht. Sonst bringt es ja nichts. Ja, also für Gesetze in einem Staatswesen ist das selbstverständlich. Ja, wenn man im Straßenverkehr zu schnell fährt oder falsch parkt, bekommt man eine Strafe, ein Bußgeld. Kennen wir alle. Aus unserem Alltag. Selbstverständlich. Gesetz fordert Gerechtigkeit und das heißt Strafe bei Übertretung. Ja? Und das heißt Leben unter dem Gesetz. So, im Gesetz vom Sinai ist das nicht anders. Gott hat es Israel mit dem Gesetz zugleich Segen und Fluch vorgelegt. Ja, Teile davon haben wir in der Schriftlesung gehört, in 5. Mose 28, ist ein sehr langes Kapitel, lest euch das bitte mal ganz durch. Am Anfang wird der Segen aufgezählt, in den Versen 1 bis 14, in 2. Mose 28. Ja, Gesetz kennt auch Segen. Auf Gehorsam stand Segen. Und dann werden die Segnungen aufgezählt. Komme ich gleich noch näher darauf zurück. Und dann im zweiten Teil, dann kommt der Fluch. Und dann kommt eine lange, nicht enden wollende, schaurige Liste von Strafen. Im ganzen Rest des Kapitels, in den Versen 15 bis 69. Also das kann einem das Blut gefrieren lassen, was da steht. Ja, was steht da alles drin an Flüchen? Du wirst persönliches und familiäres Unglück haben, Krankheiten und Seuchen. Es wird Auswirkungen auf die Landwirtschaft geben. Dürren, Schädlinge und Missernten, auch politische Auswirkungen wie Krieg, Niederlagen, Unterdrückung und Beraubung durch fremde Völker, ja sogar bis hin zur Vertreibung aus dem Land und Leben im Exil unter fremder Herrschaft. Und wenn ich jetzt mal die Zahl der Verse da zugrunde lege, dann ist die Liste der Flüche ungefähr viermal so lang wie die Liste der Segnungen. Und jetzt stellt Gott das Volk Israel am Sinai-Bund vor die Wahl. Jetzt wähle, was du haben willst. Gehorsam und Segen oder Ungehorsam und Fluch und Strafe. Ja, und genau das ist hier gemeint. Und darum warnt Paulus die Galater. Wenn du dich mit der Beschneidung unter das Gesetz vom Sinai stellst, dann stellst du dich auch unter diesen Fluch des Gesetzes. Dann bist du verpflichtet, das alles zu tun. Dann bist du Auswerken des Gesetzes. Und Auswerken des Gesetzes sein heißt, ich will den Segen Gottes mit meinen Werken erreichen. Aber frag dich bitte, welchen Segen willst du damit erreichen? Willst du damit die Errettung bekommen? Oder erwartest du vom Gesetz, dass es dich irgendwie positiv verändert, dass du heiliger wirst, Gott wohlgefälliger? Deshalb zuerst die Frage, was kann jetzt das Gesetz und was kann es nicht? Vers 11. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Also wir haben schon gesehen, niemand wird durch Einhaltung des Gesetzes vor Gott gerechtfertigt, also vor einem Gerechten vor Gott. Auch Israel nicht, denn, und hier wird wieder Altes Testament zitiert, der Gerechte wird aus Glauben leben, sagt das Alte Testament. Ja, und zwar Habakuk 2, Vers 4. Diese Stelle wird im Neuen Testament dreimal zitiert. Ja, also hier in Vers 19, Kapitel 3 und Römer 1, Vers 17. Altes Testament. So, das heißt jetzt aber nicht, dass das Gesetz schlecht wäre oder keinen Sinn hätte. Im Gegenteil. Denn Paulus sagt im Römerbrief, das Gesetz ist gut. Es sagt, was gut und böse ist. Aber es kann den Menschen nicht gut machen. Oder anders ausgedrückt, das Gesetz fordert zwar das Gute, aber es bietet dem Sünder keine Hilfe, das Gute auch wirklich zu tun. Es funktioniert nicht. Gott hatte daher niemals die Absicht, den Sünder durch das Gesetz zu retten, weil es nicht funktioniert. Möchte ich mal einem Beispiel verdeutlichen. Ihr kennt gute Vorsätze am Silvester oder Neujahr. Jetzt wird alles besser, ein neues Jahr. Jetzt will ich Christus ähnlicher werden. Ich nehme mir vor, ich will mehr Bibel lesen. Ich will mehr beten, ich will mehr Zeugnis geben. Ja, so hört man es auch in manchen Predigten. Aber was mache ich damit? Ich stelle mich unter ein Gesetz. Hat das je bei irgendjemand funktioniert? Ich beobachte auch, dass in vielen Gemeinden oft nur Motivation gepredigt wird. Wie werde ich ein besserer Christ? Statt dass man das Evangelium predigt, das den Glauben bewirkt und daraus dann Gottes Kraft wirkt, die den Sünder verändert und heiligt. Also kommen wir nochmal zu der Frage, was kann das Gesetz und was kann es nicht? Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Also, das Leben unter dem Gesetz, das braucht keinen Glauben. Das verlangt einfach Gehorsam. Du musst das Gebot einfach tun. Also, es ist völlig unnötig zu glauben, wird nicht verlangt. Ja, es ist das Gleiche bei den Gesetzen des Staates. Ja, die sind einzuhalten, egal ob ich sie für sinnvoll halte oder nicht, ob ich daran glaube, dass sie irgendwie gut sind oder nicht, spielt keine Rolle. Aber das Gesetz bietet ja durchaus einen Segen, einen Nutzen. Welchen? Hier steht die Verheißung, wer es tut, wird dadurch leben. So, was ist hier mit Leben gemeint? Und jetzt schauen wir nochmal die Segnung an in 5. Mose 28. Was ist alles gesegnet? Gesegnet ist deine Familie, dein Feld, dein Vieh, deine Ernte, deine Arbeit. Ihr bekommt genug Regen, ihr bekommt Frieden, Sicherheit, Wohlstand und materiellen Reichtum im Überfluss. Und obendrein noch politische Stabilität und militärische Stärke, einschließlich Bedeutung in der Völkerwelt. Steht da irgendwo etwas von Errettung und ewigem Leben? Nein, das sind rein irdische Segnungen, die das Gesetz verheißt. Also das Leben aus dem Gesetz ist ein gutes irdisches Leben mit irdischem Wohlergehen. Und da frage ich mich manchmal, ob Christen nicht deshalb so gerne Gesetz halten wollen, damit sie irdische und materielle Segnungen erhalten. Können wir uns mal fragen. Ja, das kann das Gesetz. Auch Gesetze, die von Menschen gemacht sind, staatliche Gesetze, wenn sie Gottes Ordnungen einigermaßen entsprechen. Sie ordnen die Gesellschaft, sie dämmen das Böse ein und bewirken hoffentlich ein halbwegs friedliches und harmonisches Zusammenleben auf der Erde. Ja, gute Gesetze sind ein Segen für unser irdisches Leben. Wollen wir auf jeden Fall festhalten. Aber kein Gesetz kann uns ewiges Leben schenken. Im Gegenteil, die Übertretung des Gesetzes bringt Fluch. Wie entkommt man nun dem Fluch des Gesetzes? Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also wie entkommt man dem Fluch? Durch die Gnade Gottes. Nur durch die Gnade. So, und jetzt muss ich eine Erklärung einschieben zum besseren Verständnis. Dieser Fluch des Gesetzes vom Sinai betrifft zunächst nur mal die Juden. Warum? Gott hat den Bund am Sinai nur mit seinem erwählten Volk Israel geschlossen. Nicht mit aller Welt. Die Heiden sind hier völlig außen vor. So, es ist wichtig, dass wir das beachten. Sonst haben wir an vielen Stellen Schwierigkeiten, die Bibel zu verstehen, ja, das sich auseinanderhalten. Und darum hier ein wichtiger Hinweis zum Lesen des Galaterbriefes. Paulus bezeichnet im Galaterbrief seine Adressaten mal, oder er spricht sie an, mal mit wir und mal mit ihr. Da ist ein Unterschied. Wenn Paulus wir sagt, dann bezieht er sich mit ein. Paulus ist selber Jude und dann meint er die an Jesus gläubigen Juden. Und wenn er ihr sagt, dann bezieht er sich nicht mit ein. Dann meint er die an Jesus gläubigen Heiden, also nicht Juden. So, ist wichtig, dass wir das beim Lesen beachten. Sonst hat man in einigen Teilen Schwierigkeiten, den Galaterbrief zu verstehen. So, da gibt es einen Unterschied zwischen gläubigen Juden und gläubigen Nichtjuden. Und das hat was mit dem Gesetz zu tun. Der gläubige Jude hat mit dem Gesetz ein spezielles Problem. Denn ab der Beschneidung steht er unter dem Gesetz vom Sinai und damit auch unter dem Fluch des Gesetzes. Jetzt ist er aber gläubig geworden an Jesus. Muss er das immer noch halten? Und steht er immer noch unter dem Fluch? Und Paulus gibt hier eine klare Antwort. Nein! Warum? Denn Christus hat die glaubenden Juden vom Gesetz losgekauft, indem er den Fluch, nämlich die Strafe für die Übertretung am Kreuz, auf sich genommen hat. Ja, das ist der Loskauf. Und Loskauf bedeutet, Christus hat den Preis der Sünde, den das Gesetz fordert, vollständig am Kreuz bezahlt. Das ist der Loskauf. So, und das ist dieser göttliche Austausch am Kreuz. Christus nimmt den Fluch, die Strafe der Sünde auf sich und erlässt dem Sünder die verdiente Strafe. Und dafür schenkt er ihm ewiges Leben. Und das ist allein aus Gnade geschehen. Und das ist der Weg Gottes zur Gerechtigkeit. Der Weg der Gnade, und der kann nur im Glauben ergriffen werden. Das ist nicht der Weg des Gesetzes. Gesetz verheißt keine Gnade. So, jetzt fragen wir uns, ja, wenn das jetzt mal für die Juden gilt, was ist jetzt mit uns, ja, die wir keine Juden sind? Antwort Vers 14, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Also was bedeutet jetzt der Kreuzestod Jesu nun für uns als Nichtjuden? Ja, wir standen nie und stehen nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Aber genau da sind wir jetzt wieder beim Segen Abrahams. Denn der war ausdrücklich nicht nur für die leiblichen Nachkommen Abrahams, die Israeliten, bestimmt, sondern für alle, die glauben, auch für uns. Durch den Kreuzestod Jesu, der den Fluch des Gesetzes beseitigt hat, kommt jetzt der Segen Abrahams zu den glaubenden Nichtjuden. Was ist jetzt also der Segen Abrahams für die Nichtjuden? Dass sie durch den Glauben an Christus den Heiligen Geist empfangen, der ursprünglich in den Propheten des Alten Testaments, Jeremia, Hesekiel und so weiter, nur den Juden verheißen worden war. Also was ist jetzt der Segen Abrahams? Es ist die Gabe des Heiligen Geistes, steht hier. Steht hier in Vers 14. Es ist nicht der Segen Moses aus dem Gesetz, sondern der Segen Abrahams. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu Vers 5 und Vers 2 der Kraft Gottes. Ja, Vers 2, habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch Verkündigung vom Glauben? Und Vers 5 haben wir gehört, die Kraft Gottes, die an uns wirksam ist. Der Heilige Geist ist Gott selber, der in uns, in den Glaubenden Wohnung nimmt. Und er kann niemals durch menschliche Werke empfangen werden. Vers 2. Auch wirkt er nicht in unserem Leben durch unsere eigenen Bemühungen. Gottes Heilsprinzip ist und bleibt im Alten wie im Neuen Testament die Gnade und der Glaube. Die Gnade wird allein aufgrund des Verdienstes Jesu in uns wirksam. Ich glaube, jetzt verstehen wir auch, jede Form eigener Frömmigkeit, auch jede noch so gut gemeinte Gesetzesfrömmigkeit, macht Gottes Heilswerk, nämlich seine erlösende Kraft, durch den Heiligen Geist zunichte. Und das betrifft nicht nur unsere Bekehrung, sondern es betrifft uns auch als Gläubige, unser Leben mit Jesus, unsere Heiligung. Ja, auch da neigen wir ständig dazu, dass wir mit Hilfe eigener Frömmigkeit versuchen, Christus ähnlicher zu werden. Wenn wir eine Not haben, mit unserem Charakter zum Beispiel, wo wir immer wieder versagen, in der gleichen Weise, dann denkt bitte nicht, ach, jetzt muss ich noch an mir arbeiten, jetzt muss ich mich verbessern und vervollkommen. Bitte nicht. Der Weg des Gesetzes. Da baue ich auf mich selber, vorbei an Christus. Das ist ein Rückfall ins Fleisch, das ist Leben unter dem Gesetz. Und es funktioniert nie. Schaut euch Israel an. Sondern, wie geht Heiligung im Glauben? Richte in deiner Not mit dir selber den Blick immer auf den Gekreuzigten. Verlass dich nie auf dich selber. Wir werden nur erlöst, wenn wir als arme und erlösungsbedürftige Sünder unter das Kreuz kommen. Ich kann das Heil Gottes nur als hilfloser Sünder im Glauben ergreifen. Und ich glaube, deshalb muss uns Gott manchmal heilsame Zusammenbrüche schenken, dass wir mit uns am Ende sind, dass wir unsere Bedürftigkeit erkennen. und uns dann nach seiner Gnade ausstrecken. Ja, manchmal müssen wir mit uns selber am Ende sein, damit uns nichts anderes übrig bleibt, als dass wir glaubend auf die erlösende Gnade unseres Herrn Jesus hoffen, der alles zu unserem Heil am Kreuz vollbracht hat. Amen.